BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind und mit mir in das Archiv von BTO blicken. Heute mit einem ganz besonders eindrücklichen Gespräch. Betten wir es ein. Die deutsche Wirtschaft, wir haben es am letzten Sonntag diskutiert, stagniert seit 6 Jahren. Wir haben 2023 und 2024 sogar eine Rezession gehabt. Und so richtig große Hoffnung auf Besserung gibt es nicht. Das zeigen Umfragen und ich würde sagen, die Umfragen haben einen Punkt. Die Bürger haben ein sehr gutes Gefühl dafür, wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft steht. Und sollte es wirklich in den kommenden Jahren zu einer kleinen Erholung kommen, dank der deutlich steigenden Verschuldung des Staates und der Tatsache, dass vor allem nur noch im öffentlichen Sektor neue Arbeitsplätze entstehen, dann dürfte das nur ein Strohfeuer sein. Wir haben im Gegenzug einen ungebrochenen Niedergang der Stütze des deutschen Wohlstands, nämlich einen Niedergang der deutschen Industrie. Wollte die Politik das ändern, wir haben es letzten Sonntag diskutiert, so müsste sie getreu dem Motto Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung anerkennen, welchen Anteil sie an diesem Niedergang trägt. Und da wollen wir helfen. Wir wollen heute einen Beitrag zu dieser Selbsterkenntnis liefern. Und zwar mit einem Gespräch, welches wir bereits im September 2020 an dieser Stelle geführt haben. Mit Professor Stefan Kotz in Folge 41. Damaliger Titel: Deutschland hat keine Teflonwirtschaft. Das ist mehr als ein historisches Dokument. Es ist ein auch heute gültiger Impuls zum Umsteuern. Ich finde es hochaktuell und spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich und trotzdem wünscht man sich natürlich, dass das eigene Vermögen für einen arbeitet. In einem der härtesten Tests der Branche, dem Vermögensverwaltertest des Magazins Kapital, wurde Liquid jetzt im 7. Jahr in Folge mit der Höchstnote ausgezeichnet. Liquid begleitet dabei nicht nur mit digitalen Lösungen, sondern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Kapital mit einem verlässlichen Partner zu entwickeln. So wird die Entscheidung für Liquid schnell zu einer Sternstunde für ihr Kapital. Strategien, Transparenz und langfristige Perspektive vereint. Mehr dazu unter liquid.de/awards. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Keine zwei Trader sind gleich. Warum solltest du also eine starre Trading-Plattform wählen, die keine Flexibilität erlaubt? Kraken Pro ist für dich gemacht, nach deinen Vorstellungen. Drag, Drop, vergrößere und erweitere jeden Pixel. Lege mit vorgefertigten Layouts los und verschiebe Module und Widgets, wie es dir passt. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Keine Anlageberatung. Crypto Trading birgt ein Verlustrisiko. Payward Europe Solutions Limited, tätig als Kraken, ist durch die Central Bank of Ireland autorisiert.
Am letzten Sonntag habe ich mit dem Physiker und Comedian Vince Ebert über Deutschland diskutiert. Gemeinsam haben wir den, nicht nur wirtschaftlichen, Niedergang bedauert. Und die Frage aufgeworfen, weshalb wir denn diesen Niedergang nicht nur hinnehmen, sondern bewusst befeuern.
In Deutschland sieht es bisher so aus, dass man eher den staatlichen Apparat, die politische Einflussnahme in vielerlei Gebieten eher hochfährt als reduziert. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Selbst der größte Sozialist muss sagen, irgendwann sind wir pleite. Und irgendwann müssen wir die Staatsausgaben und die politischen Einflussnahmen runterfahren. Und wir müssen wieder mehr Selbstverantwortung und Eigenverantwortung zulassen. Aber danach sieht es derzeit, so sehe ich das, bisher noch nicht aus. Also um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, wir sind noch nicht in Stalingrad angekommen. Es muss noch schlimmer werden. Wir müssen noch mehr Probleme haben, bis wir vielleicht zur Einsicht kommen.
Und der Niedergang ist sichtbar. Wir stagnieren seit 2019. Wir schrumpfen 2023 und 2024. Es gibt wenig Hoffnung auf Wachstum 2025. Und wenn überhaupt, dann bekommen wir das nur dank massiver zusätzlicher Staatsverschuldung. Und Jobs entstehen nur noch im öffentlichen Sektor. Die Industrie schlägt derweil Alarm. Die Commerzbank schreibt dazu in einer aktuellen Studie Folgendes.
Nach den schwachen Auftragsdaten im Juni ist nun auch die preisbereinigte Industrieproduktion gefallen, und zwar um 1,9% gegenüber Mai. Darüber hinaus wurde der Anstieg im Mai auf lediglich 0,1% nach unten revidiert. So niedrig lag das Niveau der Industrieproduktion zuletzt in der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Der vor der Revision sichtbare leichte Aufwärtstrend ist gebrochen. All das stützt unser Bild, dass sich die Industrie in den kommenden Quartalen nur sehr zögerlich erholen wird. Zwar sollte die lockere Geldpolitik das verarbeitende Gewerbe stützen und die immensen Staatsausgaben in den kommenden Jahren die Wirtschaft anfachen. Allerdings bremsen derzeit noch die Unsicherheit im Außenhandel und die strukturellen Schwächen Deutschlands wie Arbeitskräftemangel, Bürokratie und hohe Energiekosten.
Konkret konstatieren Experten einen immer größeren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. So die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juli. Dort stellt sie fest, dass ihr Marktanteile verlieren.
Die schwache Entwicklung der deutschen Ausfuhren in den letzten Jahren ging mit deutlichen Marktanteilsverlusten der deutschen Exportwirtschaft einher. Die deutschen Exportmarktanteile sind seit 2017 rückläufig und gerieten im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften seit 2021 zunehmend ins Hintertreffen. Damit trugen die Marktanteilsverluste erheblich zur Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft bei.
Und dann kommt die Bundesbank zu der nun wahrlich nicht überraschenden Erkenntnis, dass wir selbst schuld daran sind.
Mehr als 3/4 der Exportmarktanteilsverluste zwischen 2021 und 2023 gingen darauf zurück, dass sich die Wettbewerbsposition deutscher Exporteure bei Produkten verschlechterte. Dabei war die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit sektoral breit gefächert. Dies liegt nahe, dass grundlegende angebotsseitige Probleme der deutschen Volkswirtschaft eine Rolle spielten. Der Maschinenbau, die Elektroindustrie und energieintensive Branchen wie die Chemieindustrie trugen zum Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit am meisten bei. Das zeitliche und sektorale Profil der Wettbewerbsverluste deutet darauf hin, dass die Lieferkettenprobleme und Energiepreisanstiege besonders belasteten. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf angebotsseitige Probleme der deutschen Wirtschaft hin.
Und was konkret läuft schlecht? Kurz gefasst alles. Energiekosten, Personalkosten, Bürokratie, Steuern, Sozialabgaben. Tja, wenn ich was zu sagen hätte in der Politik, ich würde Alarm schlagen. Denn was wir verlieren, bekommen wir nicht wieder zurück. Was fordert denn die Bundesbank?
Da sich die Wettbewerbsfähigkeit breit verschlechterte, gibt es Bedarf, die Angebotsbedingungen in Deutschland zu verbessern. Insbesondere ist ein verlässlicher, beschäftigungs- und investitionsfreundlicher Rahmen zu schaffen. Dazu sollten beispielsweise die Arbeitsanreize gestärkt, Hürden bei der Fachkräftezuwanderung sowie unnötige Bürokratielasten abgebaut, steuerliche Anreize für private Investitionen erhöht und Bedingungen für Start-ups sowie Forschung und Entwicklung verbessert werden. Auch Reformen der Sozialversicherungssysteme sind angezeigt, um Kosten- und Abgabenanstiege zu begrenzen. Mit Blick auf die Energiekosten sollte die Energiewende vorangebracht und dabei effizient ausgestaltet werden. Darüber hinaus sollte es Unternehmen, beispielsweise durch neue Freihandelsabkommen, erleichtert werden, ihre Lieferantennetzwerke zu diversifizieren und dadurch resilienter aufzustellen. Die Vorhaben der Bundesregierung zielen zum Teil in diese Richtung. Insbesondere mit Blick auf die demografischen Herausforderungen Deutschlands besteht jedoch weiterer Reformbedarf.
Wobei man auch bei der Bundesbank natürlich sieht, wie in der öffentlichen Diskussion herumgeeiert wird. Da wird gesagt, naja, die Energiekosten sollten über die Energiewende gesenkt werden, wobei wir wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und naja, die Bundesregierung macht ja schon ein bisschen was, sie sollte jedoch mehr machen. Das ist natürlich alles völlig unzureichend. Wir brauchen einen radikalen Neustart. Und wir haben am vergangenen Sonntag schon gehört, dass die Bundesregierung überhaupt nicht versteht, was ansteht. Denn wer in diesem Umfeld von Steuererhöhungen spricht, wie das der amtierende Finanzminister macht, der tut genau das Gegenteil von dem, was wir dringend brauchen. Wer soll denn Lust haben, hier zu bleiben und in Deutschland zu investieren, wenn er nur eine einzige Aussicht hat, angefeindet zu werden und noch höher belastet zu werden? Ich kann es Herrn Klingbeil nicht oft genug sagen. Der deutsche Staat hat kein Einnahmenproblem. Er hat ein massives Ausgabenproblem. Und es wird Zeit, dass wir uns dieses Themas annehmen. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, Herr Stelter, die sind unfair, die sind ungerecht. Die Politik kann nichts dafür. Wer hätte denn wissen können, dass das Land stagniert? Wer hätte denn wissen können, dass wir so Exportanteile verlieren? Wir hatten doch bis Corona eine super Zeit. Wir waren doch ein reiches Land. Diesen Kritikern halte ich entgegen, doch man konnte es sehen. Und wenn Sie jetzt sagen, ach naja, Herr Stelter, Sie spielen keine so große Rolle, haben Sie natürlich recht. Aber es gibt einflussreiche Ökonomen, die das nicht nur gesehen haben, sondern auch laut gesagt haben. Einer, der es gesehen und gesagt hat, ist Professor Stefan Kurz. An dieser Stelle erklärte er im September 2020 in Folge 41, Deutschland hat keine Teflonwirtschaft. Dieses Gespräch ist mehr als ein historisches Dokument. Es ist ein auch heute noch gültiger Impuls zum Umsteuern.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Tu in diesem Jahr etwas Gutes für deine Ernährung mit den leckeren Zespri-Kiwis. Ob grün oder gelb, beide Kiwis sind wahre Vitaminbomben. Eine Zespri Sungold deckt sogar deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Und was wenige wissen, die grüne Kiwi steckt voller Ballaststoffe. Perfekt für einen gesunden Start in den Tag oder als Energiekick zwischendurch. Wähl das Gesunde und fühl dich gut. Mit Zespri kannst du jetzt tolle Preise gewinnen. Erfahre mehr auf zespri.de.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen. Nee, egal. Ich schreibe da jetzt was drunter.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Kurz kommen, noch ganz kurz dieser Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden zu bleiben, können sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und natürlich auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Stefan Kurz.
Professor Stefan Kurz ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und er ist Vorsitzender der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, die die wirtschafts-, rechts- und gesellschaftswissenschaftliche Forschung und Erkenntnis im Geiste Friedrich von Hayek sowie deren Verbreitung fördert. Professor Kurz war dreimal bei BTO zu Gast. Zuletzt in Folge 232, Weg in die Knechtschaft, in der er die Gedanken des österreichischen Ökonomen und späteren Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek erläutert hat. In Folge 41 warnte er deutlich vor den Folgen der falschen Wirtschaftspolitik in Deutschland. Seine Kernbotschaft im September 2020. Deutschland hat keine Teflonwirtschaft.
Sehr geehrter Herr Professor Kurz, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen sprechen können über die Lage der deutschen Wirtschaft. Beginnen wir zunächst mit der Frage, Corona überwunden, haben wir nun das V oder was ist Ihre Einschätzung?
Ja, wir haben so etwas wie das V, was den bisherigen Krisenverlauf angeht und auch die Erholung, die jetzt eingesetzt hat. Ab dem Mai gab es eine deutliche Wiederaufwärtsbewegung, aber schlechte Nachricht, die wird nicht in dem Tempo weitergehen, wie wir sie jetzt seit Mai erlebt haben. Das waren zum Teil die Low-Hanging Fruits, die wir mitgenommen haben. Es wurden einfach Produktionsstörungen, auch Stilllegungen rückgängig gemacht. Das lässt natürlich dann die Zuwachsraten in ansonsten ungeahnte Höhen schnellen. Aber die eigentlich schwere Wegstrecke zurück zur Normalität, die liegt jetzt erst noch vor uns. Und da müssen wir uns leider darauf gefasst machen, dass diese Wegstrecke eben deutlich länger braucht. Wir rechnen damit, dass wir die Vorkrisenniveaus erst gegen Ende des kommenden Jahres wieder erreichen in der Gesamtwirtschaft. Und dann wären wir immer noch 3 Prozentpunkte unter dem Niveau der Wirtschaftsleistung, die wir ohne die Corona-Krise gehabt hätten. Deshalb auch immer etwas Vorsicht, immer nur auf die Vorkrisenniveaus zu schauen. Das ist dann eben nicht die ganze Wahrheit mit Bezug auf die Schwere der Krise.
Also ich habe es mal genannt in einem Podcast, oder wenn man es wiederholt, wahrscheinlich sogar, ist es eine Art gespiegelte Wurzel, also eine schnelle Erholung und dann geht es aber erst langsamer bergan. Das ist das Prinzip, was Sie jetzt auch sehen würden.
Die Krise ist eben noch nicht vorbei. Zum einen gibt es Wirtschaftsbereiche. Wir rechnen damit etwa 6% der Gesamtwirtschaft, die jetzt noch unmittelbar deutlich behindert werden, dadurch, dass soziale Kontakte noch nicht in gewohntem Maße möglich sind. Aber dann kommt eben das, was für Deutschland besonders wichtig ist, hinzu, dass sich ja die Krise weltweit bei den Unternehmen durch Gewinneinbrüche auch in das Eigenkapital gefressen hat. Deshalb rechnen wir mit einer schwachen globalen Investitionsentwicklung in den kommenden Quartalen. Und das ist natürlich für einen der größten Ausrüster der Weltwirtschaft eine schlechte Nachricht. Also die Exportleistung wird wohl die Achillesferse der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr bleiben. Und das führt dann dazu, dass die Krise auch dort noch auf die Wirtschaftsleistung drückt, wo jetzt unmittelbar gar keine Produktionsbehinderungen mehr vorliegen.
Professor Kurz, bevor wir tiefer auf die deutsche Wirtschaft eingehen, eine neugierige Frage. Wie macht man eigentlich solche Prognosen? Also ich kenne es von Unternehmen, wenn man dort Prognosen macht, ist es meistens einfach nur eine Fortschreibung vergangener Trends, wo man an ein paar Variablen ein bisschen rumdreht, aber eigentlich passiert nicht ganz viel. Wie macht man das denn bei der Wirtschaft?
Wir müssen da ein bisschen unterscheiden in normalen Zeiten. Da geht es ja bei Konjunkturprognosen um einige Zehntel mehr oder weniger. Das sind dann auch meistens die Unterschiede zwischen den verschiedenen Instituten, die solche Prognosen anfertigen. Da orientieren wir uns sehr stark an Mustern von vorlaufenden Indikatoren, die wir dann in der kurzen Frist übersetzen können in die Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Wenn wir etwas weiter vorausschauen, also über die nächsten 1, 2, 3 Jahre sprechen, dann haben wir so eine Referenzgröße, die wir das Produktionspotenzial nennen, also der Output, der bei Normalauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten möglich ist, ist nicht ganz trivial zu bestimmen. Auch die Verfahren, die wir dort nutzen können, sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber es gibt uns dann im Zusammenspiel mit vielen anderen Indikatoren die Möglichkeit einzuschätzen, ob die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten über- oder unterausgelastet sind. Wir wissen dann typischerweise, wie lange solche Über- und Unterauslastungsphasen andauern und können daraus dann Schlüsse ziehen, für die konjunkturelle Entwicklung. Natürlich sind dann auch immer die wirtschaftspolitischen Maßnahmen von Bedeutung, die fließen dort ein. Also wir schauen natürlich nicht nur auf die Indikatoren und, wenn Sie so wollen, in den statistischen Rückspiegel, sondern wir versuchen eben auch vorauszuschauen, wenn beispielsweise eine Mehrwertsteuerveränderung angekündigt ist zu einem Jahreswechsel, wenn ein großes Land aus einem Freihandelsverbund austritt und dergleichen mehr. Also solche Maßnahmen, die dann noch zusätzlich von der Wirtschaftspolitik beschlossen, angekündigt sind, werden mit berücksichtigt. Das waren jetzt alles die verschiedenen Instrumente und Methoden, die man so beim Business as usual einsetzt. Wir haben uns dann tatsächlich die Gesamtwirtschaft für unsere Verhältnisse sehr kleinteilig aufgedröselt und haben dann geschaut, wo wird die Wirtschaftsleistung wie stark beeinträchtigt. Zum Teil wurden dann Medieninformationen herangezogen, wie etwa die Lufthansa, die schon Passagierzahlen gemeldet hatte. Wir haben uns den Stromverbrauch angeschaut, Passantenfrequenzen über Satellitenbilder in Innenstädten, Google-Suchanfragen und dergleichen mehr, haben dann von einem sehr kleinteiligen, branchenweisen Befund dann auf die Gesamtwirtschaft hochgerechnet. Und das hat sich als sehr treffsicher erwiesen. Wir haben damit die Größenordnung des Einbruchs recht gut abgreifen können. Die Gemeinschaftsdiagnose damals im Frühjahr hat sogar die Quartalsentwicklung praktisch punktgenau getroffen. Das war natürlich in der Präzision reiner Zufall. Aber viel wichtiger war, dass wir auch das Muster dieser Krise, Sie können auch sagen, die Anatomie dieser Krise, doch sehr gut erfasst hatten und deshalb auch der Wirtschaftspolitik sagen konnten, wo die größten Problemfälle liegen.
Das ist jetzt das Kurzfristige gewesen. Es war sicherlich eine sehr spannende Zeit für Sie. Ich würde ganz gerne mal einen Blick richten auf längere Frist, und zwar weg von der Konjunkturprognose. Ich meine, wenn wir jetzt schauen auf das, was passiert, wir haben die Zahlen gesehen, Continental entlässt Arbeitnehmer, die Automobilhersteller entlassen Arbeitnehmer. Wir sehen ganz breit jetzt eigentlich eine Welle an Entlassungen auf uns zukommen. Und auch die Diskussion zum Thema Automobilindustrie und Hilfe für die Automobilindustrie in der vergangenen Woche war ja auch davon geprägt. Das hat doch mit Konjunktur eigentlich nichts zu tun. Das ist doch eher ein Strukturproblem, was da auf uns zurollt, oder?
Absolut. Ich würde sogar noch weitergehen. Das ist in seiner Schärfe ein politisch verursachtes Strukturproblem. Dass sich Konsumgewohnheiten ändern, das wussten die Automobilhersteller früher als alle anderen. Die schauen sich ja die Marktentwicklung auch sehr genau an. Die wissen auch, dass der Fahrzeugbestand ein Maximum erreicht hatte. Sie wissen auch, dass die Lebensdauer von Fahrzeugen immer länger wurde. Das heißt, das gesamte Geschäft wurde deutlich zyklischer. Das sind alles Dinge, mit denen die Automobilhersteller selber umgehen können. Sie können auch mit Überkapazitäten umgehen. Im Zweifel kommt es dann zu Fusionen und Kapazitätseinschränkungen, wie wir es jetzt beispielsweise, oder Kapazitätsrückbau, wie wir es jetzt beispielsweise erleben, wenn Fiat Chrysler und Peugeot Citroën einen neuen Verbund eingehen. Das sind alles Dinge, die würde ich einen organischen Strukturwandel nennen. Damit können Unternehmen umgehen. Das kann auch an der einen oder anderen Stelle schmerzhaft sein. Aber das können eben dann auch die Strategen in den Unternehmen einigermaßen gut vorhersehen. Das, was derzeit die Problematik im Fahrzeugbau ja so massiv verschärft, ist, dass wir hier Flottengrenzwerte definiert haben auf EU-Ebene, die jetzt in relativ kurzer Zeit eingehalten werden sollen und nur eingehalten werden können, wenn die Antriebskonzepte auf eine Form von Elektromobilität umgestellt werden. Und das führt jetzt zu einem Strukturdruck, der meines Erachtens völlig unnötig in einer Weise überhastet werden muss, dass wir dabei eben Produktionsstrukturen obsolet werden lassen, die man noch gut hätte nutzen können.
Aber ist es nicht nur ein Problem der Branche, sondern aufgrund der Bedeutung dieser Branche für Deutschland ein Problem für den Standort Deutschland und damit eigentlich für den Wohlstand von allen im Lande?
Ja, es ist, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir machen uns immer weniger Gedanken darüber, was eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstands ausmacht. Da sind wir möglicherweise Opfer des eigenen, zum Teil auch eingebildeten ökonomischen Erfolgs. Wir sehen seit Jahren, wenn wir jetzt von den Jahren vor der Corona-Krise sprechen, rückläufige Arbeitslosenzahlen, nahezu Vollbeschäftigung. Gleichzeitig konnten auch die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Es hat so möglicherweise eine Stimmung sich breit gemacht, als sei die deutsche Wirtschaft so eine Art Teflon-Veranstaltung, an der alles abprallen würde, was man sich wirtschaftspolitisch einfallen lässt. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass wir seit den großen Agenda-Reformen Anfang der 2000er Jahre eigentlich gar keine standortstärkenden politischen Initiativen mehr erlebt haben. Wir haben uns weitestgehend ausgeruht auf dem Erfolg auch der damaligen Arbeitsmarktreformen, auch der Lohnmoderation. Das war erfolgreich, das hat Beschäftigung geschaffen. Nur droht jetzt eben eine Entwicklung, andere haben ja auch nicht geschlafen in der Zeit, wo wir möglicherweise zu spät reagieren. Und wie wir jetzt mit einem so wichtigen Wirtschaftsbereich wie der Automobilindustrie umspringen, der wir ja praktisch die kalte Schulter zeigen und in der Krise, in der akuten Krise jetzt darüber diskutieren, ob die Grenzwerte nicht sogar noch gesenkt werden sollen, also verschärft werden sollen, das spricht nicht dafür, dass sich alle dem Ernst der Lage wirklich bewusst sind.
Ja gut, aber ich wollte gerade einhaken. Die Politik stellt sich ja nun hin, ich meine, ich habe es auch im Podcast diskutiert in den letzten Wochen, und sagt, naja, das waren Versagen der Unternehmen, die haben nicht erkannt, dass es einen Trendwechsel gibt, und sie rufen nach mehr Staat. Die sagen erst, der Staat soll Firmen auffangen. Ich denke an Herrn Bojans, der die Zulieferer stützen möchte. Es gibt die Forderung, dass der Staat aktiv wird. Ohnehin im Rahmen der Corona-Krise ist der Staat ja allgegenwärtig. Ich meine, ist der Staat die Lösung in den kommenden Jahren? Müssen wir uns darauf einstellen?
Nein, sondern das, was wir erleben, ist nahezu lehrbuchhaft ein Beispiel für eine Interventionsspirale. Ganz am Anfang steht eine falsche Politikentscheidung, und die können wir im Fahrzeugbau daran festmachen, dass nicht etwa fossile Brennstoffe unter das europäische Emissionshandelssystem genommen worden sind, sondern indem man sektorspezifische Emissionsziele formuliert hat. Jeder Ökonom weiß natürlich, dass das der falsche politische Ansatz ist, denn das bedeutet ja, wir bekommen ganz unterschiedliche, um es technisch auszudrücken, Grenzvermeidungskosten, je nachdem, ob wir CO2 beim Individualverkehr einsparen wollen oder ob wir es in der Energieversorgung oder in der Stahlproduktion.
Also was Sie damit sagen, ist im Prinzip, es wäre günstiger, ökonomisch billiger zu erreichen, dieselbe CO2-Einsparung in anderen Bereichen als jetzt gerade beim Verkehr.
So ist es. Deshalb kommt jetzt sozusagen für den Fahrzeugbau der Strukturwandel zu schnell. Er wird jetzt übers Knie gebrochen, weil man plötzlich etwas einhalten muss, was, wenn man es vernünftiger reguliert hätte, mehr Spielräume gäbe, mehr Zeit gäbe. Und da setzen jetzt sozusagen die nächsten staatlichen Maßnahmen ein. Das erste war, dass man gesagt hat, gut, dann subventionieren wir jetzt die Batterieproduktion. Über 1 Milliarde an Subventionen verteilt worden, damit wir jetzt ausgerechnet in dem Land, wo Energie so teuer ist wie sonst kaum, machen wir hier plötzlich eine Batterieproduktion auf, die seinerseits energieintensiv ist. Und jetzt geht es sozusagen bis hin zu dem Vorschlag, der jetzt kam, dass wir zu einer Teilverstaatlichung der Zulieferindustrie kommen. Da sieht man in aller Deutlichkeit, wie so eine Interventionsspirale abläuft. Ganz am Anfang ein Fehler, und um diesen Fehler wieder sozusagen in seinen Folgen abzuschwächen, werden dann lauter neue Maßnahmen ergriffen, die aber natürlich wieder weitere schädliche Nebenwirkungen haben. Die Milliarde, die jetzt für die Batterieproduktion ausgegeben wird, die fällt ja nicht vom Himmel. Die müssen andere erwirtschaften. Das heißt, das erlaubt es dann wiederum nicht, an anderer Stelle Abgaben zu senken oder das Geld für andere Dinge auszugeben, etwa im Bildungsbereich. Es ist, glaube ich, jedem klar, dass die Beteiligung des Staates an Unternehmen keine gute Idee ist. Wenn das jetzt die Lösung sein soll, um in Bedrängnis geratene Zulieferbetriebe zu retten, dann höhlen wir das marktwirtschaftliche System immer weiter aus. Dann werden die Wachstumsaussichten für Deutschland immer schlechter.
Aber ist nicht auch die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen wollen? Ich meine, Frau von der Leyen hat verkündet ein noch stärkeres Ziel, also ein noch anspruchsvolleres Ziel, 55% weniger CO2 schon bis zum Jahr 2030. In Deutschland sind wir seit Jahren energiewendemäßig unterwegs. Sie sprachen die hohen Energiekosten an. Ist ja kein Zufall, warum die so hoch sind. Die sind ja die Folge der Energiewende. Ich meine, kann man denn privatwirtschaftlich, kann man marktwirtschaftlich den Klimawandel bekämpfen oder haben diejenigen recht, die sagen, nein, wir brauchen einen Systemwechsel, denn nur in einem anderen System können wir diese Maßnahmen entsprechend durchsetzen?
Nein, wir brauchen überhaupt keinen Systemwechsel, ganz im Gegenteil. Wir müssen mit den Marktkräften spielen, nicht laufen gegen die Marktkräfte. Und mit den Marktkräften spielen heißt, wir müssen, wenn wir davon überzeugt sind, dass eine bestimmte Obergrenze bei den CO2-Emissionen nicht überschritten werden soll, diese Ressource eben zu einer knappen Ressource machen. Sie muss bepreist werden und dann wird sie wie jede andere knappe Ressource, ob wir über Land sprechen oder ob wir über Rohstoffe sprechen oder über den Faktor Arbeit sprechen oder über Kapitalgüter sprechen, wird genauso in das Preissystem, in den Preismechanismus integriert wie andere Ressourcen eben auch. Und dann kann man die ganzen Vorteile des marktwirtschaftlichen Systems ausspielen. Und wenn wir das anders machen, wenn wir das über staatlichen Dirigismus machen, etwa über diese sektorspezifischen Ziele, die völlig verfehlt sind, ja, dann verzichten wir auf die ganzen Effizienzvorteile einer marktwirtschaftlichen Lösung. Und dann können sich die Menschen zwischen zwei Dingen entscheiden. Entweder die Klimaziele werden unnötig teuer oder wir können uns weniger Klimaschutz leisten. Das ist die schlichte Konsequenz einer nicht marktwirtschaftlichen Politik. Und dabei muss hier natürlich immer mitgedacht werden, es geht hier um eine globale Ressource. Also die Vorstellung, in Europa den Vorreiter zu spielen, ist eben auch problematisch. Es kann sogar sein, dass wenn wir in Europa schneller aus fossilen Energien aussteigen, es die Weltmarktpreise so stark beeinflusst, dass andere umso mehr davon konsumieren und vor allen Dingen aus Sicht der Förderländer, also der Rohölproduzenten, möglicherweise sogar eine Torschlusspanik ausgelöst wird, dass die Fördermengen jetzt noch schneller hochfahren, weil sie ihre Fälle davonschwimmen sehen. Diese Politik ist eben nicht global gedacht, sie muss aber global gedacht werden. Andernfalls führt sie nur dazu, dass wir die Europäische Union deindustrialisieren. Das ist keine Lösung. Das ist eine reine Gesinnungsethik, keine Verantwortungsethik.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Natürlich würden jetzt die Kritiker sagen, das, was Sie da postulieren, ist so typisch neoliberal. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Deutschland wäre ja so neoliberal und deshalb wären eigentlich die ganzen Probleme, die wir haben, wären dieser Ordnung geschuldet. Ich meine, ist Deutschland neoliberal, beziehungsweise könnten Sie mal definieren, weil das gibt ja diesen Kampfbegriff immer, was man darunter eigentlich verstehen soll?
Es ist ein beliebtes Zerrbild, was gerade unter linken Ökonomen en vogue ist, zu sagen, also die deutsche Wirtschaft oder manche sagen sogar die Weltwirtschaft, die sei ja nahe am Ideal dessen, was sich neoliberale Ökonomen vorstellen können. Das ist natürlich ein völliges Zerrbild. Schauen wir mal alleine auf die Staatsquote in den OECD-Ländern, die liegt bei 40%. Die würden liberale Ökonomen sicherlich woanders verorten. In den EU-Ländern liegt sie bei im Durchschnitt über 44%. In Deutschland gehen wir knapp an die 48% heran. Also wir sind zur Hälfte, wird die Wirtschaftsleistung einmal durch die staatlichen Konten gewälzt. Das ist sicherlich nichts, was Liberale unter einem puren marktwirtschaftlichen System verstehen würden. Wir könnten die Regulierungsdichte ansprechen, die Beteiligung der Staaten am Unternehmenssektor. Beispielsweise wird in den volkswirtschaftlichen Statistiken die Deutsche Bahn dem Privatsektor zugeschlagen, obwohl sie zu 100% im Eigentum des Bundes steht und dergleichen mehr. Also wir haben einen grassierenden Interventionismus, der derzeit auch noch an Schärfe gewinnt, wenn wir etwa auf die Protektionismusdebatte schauen. Wir haben ja eher einen Rückzug vom Freihandel, anstatt dass wir mehr Freihandel miteinander betreiben. Also das ist tatsächlich ein völlig verkehrtes Bild. Es würden sich ja neoliberale oder generell liberale Ökonomen ein Wirtschaftssystem idealerweise so vorstellen, dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die gesetzt werden. Dazu können auch Obergrenzen bei CO2-Emissionen gehören, ganz klar. Aber dann ist der Staat dafür zuständig, dass diese Eigentumsrechte definiert werden und auch geschützt werden und im Zweifel auch durchgesetzt werden. Das ist die wichtigste Rolle, die der Staat hier spielen muss. Er muss sich nicht als Produzent überall einmischen, sondern er muss einen vernünftigen Regulierungsrahmen schaffen, auch für Infrastrukturen beispielsweise. Auch die muss er nicht alles selber produzieren oder selber betreiben. Es kommt darauf an, dass er dort, wo marktwirtschaftliche Koordination bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, auch mal eine spezifische Regulierung einzieht. Aber im Großen und Ganzen sollte er eben die marktwirtschaftliche Koordination der Akteure ermöglichen. Bei allem anderen überhebt er sich.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich eh nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen. Nee, egal. Ich schreibe da jetzt was drunter.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Gibt's ja da eine ganz breite und tiefe Diskussion in der deutschen Ökonomenszene. Ich meine, das Handelsblatt hat sogar eine große Geschichte drüber gemacht, wo sie im Prinzip die Gruppen definiert hat als Keynesianer, Neo-Keynesianer, Liberale. Wie sehen Sie die Diskussion in Deutschland? Ich meine, ist die deutsche Volkswirtschaftslehre da quasi weltweit einmalig? Also einige würden ja sagen, wir wären rückständig in unseren Ansichten. Oder sagen Sie, nein, eigentlich sind wir ganz normal und wir haben nur zurzeit eine Dominanz des staatsgläubigen und eher linken Lagers bezüglich der richtigen Maßnahmen?
Das haben wir sicherlich. Weltweit, würde ich sagen, ist der Interventionismus jetzt nicht mehr, wird nicht mehr so skeptisch gesehen, wie das vielleicht sich Ordoliberale noch vor 20 oder 30 Jahren gewünscht hätten. Das kann auch etwas damit zu tun haben, wie wir unsere jungen Ökonomen ausbilden. Die werden ja relativ schnell durchgeschleust durch alles, was man zu einer Marktwirtschaft wissen muss, was sich aber nicht in einer mathematischen Formalisierung übersetzen lässt. Das geht mehr oder weniger im Schnelldurchlauf. Und dann geht semesterlang das große Rechnen los. Und dann werden die Studenten mit großen ökonomischen Modellen konfrontiert, wo es dann immer einen sozialen Planer gibt, der versucht, vermeintliche Unvollkommenheiten wieder auszubügeln, um die gesamte wirtschaftliche Wohlfahrt zu maximieren.
Offensichtlich ist Herr Professor Kurz kein Freund von übermäßiger Staatsintervention. Das darf auch nicht verwundern, denn er ist nicht nur Prognosechef beim Institut für Weltwirtschaft, sondern er ist auch der Vorsitzende der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Und in dieser Rolle ist er einer der wenigen Kämpfer in Deutschland für den eher liberalen Gedanken in der Wirtschaft. Vor dem Hintergrund lag es natürlich auf der Hand, ihn zu fragen, was er denn von dem Thema hält, welches uns in den letzten Wochen beschäftigt hat. Nämlich von der Idee, dass der Staat ja dank der Modern Monetary Theory in der Lage ist, im Prinzip alles zu finanzieren und wir eben keine Budgetrestriktion mehr haben, wie man es vorher angenommen hat. Wenig verwunderlich, ist ziemlich skeptisch.
Ja, das ist, ich würde schon fast sagen, das ist fast schon eine Schizophrenie, die sich dort breit gemacht hat, zu sagen, eigentlich sind zwar Güter knapp, aber der Staat kann diese Knappheit in seinem eigenen Budget überwinden. Das ist natürlich Unfug und es ist auch erstaunlich, dass sich diese jetzt Modern Monetary Theory nennen, so als sei das irgendwie neu. Das hat eine gewisse, ich würde fast sagen, eine gewisse Dreistigkeit, etwas, was schon zigfach gescheitert ist, nämlich eine monetäre Staatsfinanzierung, das Wort zu reden, einfach nochmal neu aufzukochen, damit zu suggerieren, der Staat könne beliebig auf die Ressourcen der Akteure zugreifen. Menschen waren seit Jahrtausenden auf der Suche nach einem stabilen Tauschmittel. Derjenige, der die Souveränität hat, dieses Tauschmittel bereitzustellen, ist immer in der Versuchung, dieses Privileg zu übernutzen. Ist auch regelmäßig passiert. Sie können beispielsweise mit solidem Geld keinen Krieg finanzieren. Das erste Opfer jeder Kriegserklärung ist die Stabilität der Währung. Deshalb, weil es so einfach ist, die Menschen zu täuschen, indem sie das Geldschöpfungsprivileg überstrapazieren, es fällt eine Zeit lang nicht auf, aber wenn es dann auffällt, ist es bereits zu spät. Deshalb, wenn wir jetzt die Staaten zum x-ten Male in dieselbe Illusion laufen ließen, dann würden sich die Menschen irgendwann ein anderes Tauschmittel suchen. Und die gute Botschaft ist, heutzutage gibt es auch leichtere Möglichkeiten, auf andere private Währungen umzusteigen, als es vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war.
Die EZB hat ja eigentlich schon in den letzten Jahren zunehmend die Aufgabe übernommen des Staatsfinanziers. Frau Lagarde hat ja bei ihrer Antrittsrede bereits gesagt, dass sie sich selbst in der Pflicht sieht als Notenbank, den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen, Klartext, auch da Staatsausgaben zu finanzieren. Also haben wir nicht das, was Modern Monetary Theory fordert, in Wirklichkeit schon.
In der Tat, es ist so. Standard & Poor's hat zu Beginn dieses oder Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, die Ratings der Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer nur deshalb nicht herabzustufen, weil sie davon ausgehen, dass alle Neuemissionen im Laufe dieses Jahres von der Notenbank aufgekauft werden. Das ist lupenreine monetäre Staatsfinanzierung. Deshalb muss man eben tatsächlich in Sorge sein, dass wir hier schon einen Weg beschritten haben, wo der Rückwärtsgang eben immer schwieriger wird. Ich sehe den großen Vorteil jetzt von Kryptowährungen, Kryptogeld oder virtuelle Currency oder Virtual Currency müsste man es ja eher nennen, weil es ist ja zusammengesetzt aus Staatswährungen. Sondern ich sehe den Vorteil von echten privaten Währungen, dass sie so etwas wie potenziellen Wettbewerb darstellen für die staatlichen Währungssysteme, um deren Missbrauch einzudämmen. Das war übrigens auch genau die Idee, die Hayek damals in den 70ern hatte, als er vom Wettbewerb der Währungsanbieter sprach. Der hatte auch nicht die Vorstellung, es sei ideal, dass wir 10 oder 20 Währungen miteinander herumschleppen, sondern seine Idee war auch damals schon, es muss eine Ausstiegsmöglichkeit geben für die Geldbenutzer, damit sie nicht den staatlichen Geldsystemen ausgeliefert sind. Und wenn jetzt immer wieder gefordert wird, man müsste private Geldemittenten einschränken in ihrer Aktivität, dann habe ich dabei immer die Sorge, dass es letztendlich darum gehen könnte, diesen Wettbewerber loszuwerden, um die Bahn für die monetäre Staatsfinanzierung noch ungehinderter freizumachen.
Ja gut, hätten Sie überhaupt eine Alternative, weil ich meine, wir haben es zu tun mit zu vielen Schulden von Staaten, aber zum Teil auch von Privatsektoren. Ich meine, welchen anderen Weg als die Notenpresse sehen Sie denn, mit diesen Schulden umzugehen?
Die Alternative ist ein Schuldenschnitt. Das heißt, dass man sich der Überschuldungsposition tatsächlich bewusst wird und sie dann wieder auf tragfähige Füße stellt. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit besteht darin, in die Richtung eines Vollgeldes zu gehen. Das heißt, wir würden uns vom Teildeckungssystem verabschieden und in Zukunft dazu übergehen, dass die gesamte Geldmenge, die vom Bankensystem geschöpft wird, mit 100% Zentralbankgeld gedeckt ist. Das würde einen ganz erheblichen Zentralbankgeldbedarf erfordern. Der kann bereitgestellt werden, indem die Zentralbank den Geschäftsbanken einen Großteil ihrer Aktive abkauft. Das sind dann ja weitestgehend Staatsanleihen. Und eben entsprechend hohe Reservesätze fordert. Das kann man allerdings nur einmal machen. Ja, das ist also ein One-Shot-Game. Wenn man so will, würde man damit die ewige Seniorage einmal einsammeln, weitestgehend. Und danach müsste aber klar sein, kann es keine weiteren Staatsanleiheaufkäufe geben, wie wir sie derzeit spielen, weil dann sich nämlich die Zentralbankgeldmenge 1:1 in der tatsächlich umlaufenden Geldmenge widerspiegeln würde.
Also Sie sagen im Prinzip, wir nehmen einmal die zukünftigen Notenbankgewinne, die Seniorage vorweg. Mhm. Damit können wir vorhandene Schulden quasi tilgen.
Ja, beziehungsweise stilllegen, würde ich sagen. Also wir erzeugen einen Zentralbankgeldbedarf im Geschäftsbankensektor, den dann die Notenbank bedient. Sie wird dabei dann auch aktiver akzeptieren, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Und die Verluste, die sie dabei macht, aber die Verluste, die sie dabei macht, würden dann über einen ganz langen Zeitraum gestreckt. Das ist nichts anderes, als dann die Seniorage zu verfrühstücken.
Was glauben Sie, was wird kommen? Was wird gemacht werden?
Ich befürchte, wir werden jetzt erstmal austesten, wie weit man mit einer höheren Inflation zurande kommt. Das wird allerdings einen Großteil der Überschuldungspositionen meines Erachtens nicht lösen können. Und zwar deshalb nicht, weil das funktioniert ja nur, wenn man eine Überraschungsinflation in Gang setzt. Es funktioniert nicht, sobald die Akteure an den Finanzmärkten verstanden haben, dass die Inflationsraten jetzt dauerhaft höher sind, dann wird bei jeder Refinanzierung der Staaten auch ein höherer Zins als Kompensation gefordert werden. Man ist derzeit im Prinzip im Durchwurstelmechanismus und fährt auf Sicht.
Na gut, und wir sehen ja auch, dass es eben nicht so leicht ist, Inflation zu erzeugen, zumindest nicht bei Güterpreisen.
Ja.
Bei Vermögenspreisen sehen wir das, aber bei den Güterpreisen nicht unbedingt.
Das ist ja auch die Begründung, weshalb man meint, auf diesem Kurs weiter fortfahren zu sollen oder sogar noch mehr Gas geben zu müssen, ist meines Erachtens genau der Grund, weshalb man sich von diesen fixen Inflationszielen verabschieden sollte, weil die treiben ja die Notenbanken geradezu in die ultra-expansive Geldpolitik. An anderen Märkten, Immobilienmärkten beispielsweise oder auch bei Staatsanleihen, bei Aktienmärkten, da sehen wir ja, dass es sehr wohl bei den Preisen ankommt. Also wir würden sicherlich ganz andere Kurse von Staatsanleihen und auch von Aktien haben, wenn klar wäre, die Notenbanken würden eine viel geringere Geldmenge zur Verfügung stellen.
Herr Professor Kruse, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine Frage zum Thema Verständnis der Bürger für Wirtschaft. Ich meine, ein Ziel meines Podcasts ist es ja, das Interesse breiterer Teile der Bevölkerung für wirtschaftliche Themen zu wecken und auch für die vielleicht etwas komplizierten und trockenen Themen, wie wir sie heute diskutiert haben. Wie sehen Sie das denn und wie sehen Sie auch die Bildung, die jetzt erfolgt bei unseren Schulen, in unseren nachfolgenden Generationen, was wirtschaftliche Themen betrifft?
Da ist viel Luft nach oben, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Es würde aber auch nicht helfen, einfach ein Schulfach Wirtschaft einzurichten, weil dann käme es immer noch sehr stark auf die Lehrinhalte drauf an. Die Popularität keynesianischer Lehren beruht ja darauf, dass man dort immer ein Free Lunch vor Augen hat. Dass man also Dinge tun kann, die keinem wehtun und nur Wohlstand schaffen. Wirtschaftliches Handeln bedeutet, sich zwischen Alternativen entscheiden zu müssen. Und die Wirtschaftstheorie versucht herauszuarbeiten, mit welchen Mechanismen Menschen bessere Entscheidungen dabei treffen können. Also möglichst die Alternativen zu wählen, die anderen überlegen sind. Das heißt aber, bei allem, was wir tun, ob wir über Klimaschutz sprechen oder ob wir über bestimmte Sozialausgaben sprechen. Es gibt immer Kosten dabei. Das bedeutet immer jemand anderes oder gar die Menschen, die von einer bestimmten Maßnahme profitieren müssen, selber auf etwas anderes verzichten. Jetzt gibt es eine sozusagen für die Politik natürlich einen ganz starken Anreiz, diese Kosten nicht sichtbar werden zu lassen. Wir haben über die monetäre Staatsfinanzierung gesprochen. Das ist sozusagen der perfekte Ausweg für jeden Politiker, weil dann maximal verschleiert wird, wer die tatsächlichen Lasten trägt. Deshalb wundert mich das auch immer, dass gerade linke Ökonomen der monetären Staatsfinanzierung das Wort reden, weil das ist das intransparenteste Verfahren, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und es ist zugleich ein Verfahren, was im Zweifel dazu führt, dass die unteren Einkommensschichten besonders stark belastet werden dabei, weil die diejenigen sind, die bei steigenden Preisen ganz hinten in der Reihe stehen, wenn es darum geht, die eigene Einkommensposition anzupassen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn wir Staatsanleihen in großem Stil schaffen, wer kauft die denn? Staatsanleihen kann nur jemand kaufen, der Vermögen hat. Vermögen haben hierzulande nur die oberen 50% der Bevölkerung. Das heißt, wir schaffen für diejenigen ein Vermögensvehikel, was so etwas bedeutet wie ein Ruhekissen. Wenn ich eine Staatsanleihe habe, die mir als ausfallsicher garantiert wird, ja, dann brauche ich mich gar nicht mehr als jemand, der zu Vermögen gekommen ist, Gedanken zu machen, wie ich mein Vermögen absichern kann. Damit werden ganze Vermögenspositionen aus marktwirtschaftlicher Sicht dysfunktional. Denn auch Kapitaleigner haben ja eine wichtige wirtschaftliche Funktion. Sie müssen jedes Mal wieder neu darüber entscheiden, in welche Kanäle sie ihr Kapital lenken wollen. Wenn sie es in die falschen Kanäle lenken, also auf die falschen Industrien setzen, auf die falschen Manager setzen, auf die falschen Märkte setzen, dann sind sie diese Vermögensposition auch relativ schnell wieder los. Das ist ein marktwirtschaftlicher Vermögensumverteilungsmechanismus. Das, was wir derzeit machen, ist ein Verfahren, wo wir all diejenigen, die bereits zu Vermögen gekommen sind, maximal vor Verlusten abschirmen. Durch riesige staatliche Rettungsschirme, durch monetäre Staatsfinanzierung. Das heißt, wir schaffen ein System, was immer weniger marktwirtschaftlich ist. Wir könnten auch sagen, was immer weniger kapitalistisch ist. Und gleichzeitig wird die Kapitalismuskritik immer größer, weil uns linke Ökonomen einreden wollen, der Zustand des derzeitigen Wirtschaftssystems mit den massiven Interventionen sowohl der Staates über die Staatsausgaben und die Besteuerung, aber auch über die Notenbanken sei so etwas wie ein liberales Ideal und alles Ungemach, alle Fehlentwicklungen, alle Krisen, die dabei entstehen, sind deshalb auch dem liberalen Leitbild anzukreiden. Wenn das am Ende das Ergebnis der Schulausbildung ist, dann haben die Schüler nicht nur nichts gelernt, dann haben sie sogar das Falsche gelernt. Und von daher bleibt uns Ökonomen nichts anderes übrig. Das empfinde ich als eine Bringschuld, insbesondere dann, wenn sie vom Steuerzahler finanziert werden, wie etwa ein Großteil der Forschungsinstitute, dass wir dann immer wieder auch die Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge aufklären, auch dann, wenn uns dabei von bestimmten Leuten immer wieder üble Kritik vorgehalten wird. Die muss man abkönnen, sonst hat man als Ökonom den falschen Job ergriffen.
Herr Professor Kurz, es war super, dass Sie heute dabei waren und wir uns gesprochen haben, vor allem nachdem das hier ja eine unentgeltliche privatwirtschaftliche Initiative ist. Insofern ganz in Ihrem Sinne. Vielen herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne. Okay.
Tu in diesem Jahr etwas Gutes für deine Ernährung mit den leckeren Zespri-Kiwis. Ob grün oder gelb, beide Kiwis sind wahre Vitaminbomben. Eine Zespri SunGold deckt sogar deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Und was wenige wissen, die grüne Kiwi steckt voller Ballaststoffe. Perfekt für einen gesunden Start in den Tag oder als Energiekick zwischendurch. Wähl das Gesunde und fühl dich gut. Mit Zespri kannst du jetzt tolle Preise gewinnen. Erfahre mehr auf zespri.de.
Moin, wir sind die Footballerei. Ich bin Kutsche.
Ich bin Flo.
Und ich bin Daniel.
Wir sind aber noch viele mehr. In der Footballerei gibt es American Football Freischnauze, überwiegend die NFL, in ganz vielen verschiedenen Formaten. Da ist für alle was dabei.
Das Frühstücksei zum Beispiel gibt es jeden Montag ab 5 Uhr als Podcast. In der Saison natürlich mit den ersten Reaktionen auf die Spiele des Wochenendes und in der Offseason versorgen wir dich hier mit allen frischen News aus dem NFL-Kosmos.
Dazu gibt es die bunte Welt der NFL in Kutsches Zirkus, hochspannende Kriminalfälle bei Hall of Crime und das Thema der Woche während der Saison in der Footballerei. Show.
Also, Wenn dich American Football fasziniert, wirst du die große Auswahl in der Footballerei lieben. Wir freuen uns auf dich.
Soweit mein Gespräch mit Professor Kurz. Eine kurze Erinnerung. Das war im September 2020. Jeder, der es sehen wollte, konnte es sehen. Man konnte sehen, wie die Politik systematisch die Grundlage unseres Wohlstandes kaputt macht. Wir sind seither, was die Zerstörung des Wohlstandes betrifft, große Schritte vorangekommen. Leider. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen als eine radikale Kehrtwende. Das war's für heute im BTO Refresh. Ich freue mich auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihr Feedback und natürlich auf das Wiederhören am kommenden Sonntag, dann wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.